Der Text findet sich im 55. Kapitel des Jesaja-Buches von den Versen 6 bis 12a. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und kehre um zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen. Und zu unserem Gott, denn er vergibt viel. Denn also spricht der Herr, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, er habe denn die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht, dass sie dem Sämann Samen und dem Hungrigen Brot gibt, also soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es soll nicht leer zu mir zurückkehren, sondern ausrichten, was mir gefällt. Und durchführen, wozu ich es sende, denn ihr sollt mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Amen. Liebe Freunde, wir suchen das, was uns fehlt, weil wir es verloren haben oder weil wir den Eindruck haben, dass wir es brauchen. Nicht das, was uns gehört, suchen wir, sondern das, worauf wir aus sind. Der Hungrige sucht die Mahlzeit, der Traurige den Menschen, der ihm ein gutes Wort sagt und ihm Nähe schenkt, der Einsame die Gemeinschaft, der Alleinstehende vielleicht einen Lebenspartner und der Mensch, der Gott nicht hat, sucht Gott nicht unbedingt. Er kann ihn suchen, er kann sich auf den Weg machen nach ihm, wenn er spürt, dass er da einen Mangel hat, dass er Gott brauchte, dass ihm diese Quelle fehlt. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Suchen wir, suchen zum Beispiel Sie, Gott, heute Abend. Man könnte denken, jeder, der in den Gottesdienst geht, beweist damit bereits, dass er Gott sucht. Die Erfahrung bestätigt diese Ansicht nicht. Es kann sein, dass einer mit einem hungrigen Herzen in einen Gottesdienst, in eine Kathedrale, in eine Kapelle geht, um Gott zu begegnen, in der Erwartung, dass dies geschieht, in der Sehnsucht, dass es geschehen möge. Es kann auch sein, dass wir wieder einmal unsere Schritte in die Kirche gelenkt haben, weil das eben am Sonntag so ist. Oder weil wir nach 3 Wochen Pause spüren, es wäre wieder einmal fällig. Es gibt auf allen Gebieten und so auch auf dem geistlichen Gebiet eine Routine, die sich ganz schnell einschleicht, die dann dazu führt, dass wir unsere Pflicht erfüllen, aber eigentlich nichts mehr erwarten. Erwarten Sie zum Beispiel, dass in diesem Gottesdienst Gott auf eine neue Weise Ihnen nahe tritt? Man kann das nicht verlangen, aber es gibt einen inneren Zusammenhang zwischen Erwartung und Erfahrung. Gott liebt die Menschen, die sich aufmachen zu ihm und darauf aus sind, ihn zu treffen. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, während er nahe ist. Auf dem Wege, ihn zu finden und nach dem Gefundenhaben neu nach ihm zu suchen, gibt es Gefahren. Darüber möchte ich in einem ersten Teil sprechen. Und dann, wir warten auf sein Wort, auf sein wirksames Wort, darauf gehe ich im zweiten Teil der Predigt ein. Von den Gefahren des Weges ist die Rede, welche sind die Gefahren? Die größte Gefahr besteht nach diesem Text darin, dass wir uns ein Bild von Gott machen, das zu klein ist, weil wir es selber angefertigt haben, zu eng, zu kurz geraten. Götzen sind immer kleine Bilder von Gott, zu kleine. Und der Gott der Bibel ist ein großer Gott. Darum heißt es hier, denn so viel, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Die Gefahr, dass aus einem zu engen Herzen ein zu kleines Bild von Gott kommt, dass wir diesem Bild nachstreben und damit dem wirklichen Gott verfehlen. Beispiele. Ich denke an den harmonischen Gott, dem viele von uns nachjagen, den Gott, bei dem es keine Konflikte mehr gibt. Ständig begegnet man zwischen der Nordsee und den Alpen Menschen, die sagen, ich würde gerne an Gott glauben, aber ich kann es nicht, denn der Gott der Liebe lässt so viel Schreckliches zu, wie passt das zusammen? Und dann erwähnen sie, was es Schreckliches in dieser Welt gibt, und jedermann weiß, dass die Liste, die auf diese Weise entsteht, unvollkommen bleibt, man könnte sie beliebig verlängern. Ein Gott der Liebe, sagen sie, steht einer lieblosen, kalten, brutalen Welt gegenüber. Wie passt das zusammen? Ich kann nicht an den Gott der Liebe glauben angesichts dieser Welt. Dahinter steht die Auffassung, dass Gott und das Leid, dass die Liebe und der Schmerz sich gegenseitig ausschließen. Und die Menschen, die so reden, sind der Ansicht, wenn die Welt anders wäre, wenn sie ein Spiegelbild der Liebe Gottes wäre, dann könnte ich an den Gott der Liebe glauben. Nun, es gibt Gründe, das zu bezweifeln. Aber was ich jetzt sagen möchte, ist, der große Gott der Bibel schließt den Schmerz ein. Er lässt ihn zu, das ist unbestreitbar, und er erduldet ihn selbst. Das ist noch wichtiger. Gott leidet, solange es Menschen gibt, an den Menschen, die er gerne anders hätte, aber die sich sträuben, anders zu sein. Und Gottes Leid und Gottes Schmerz gipfelt auf Golgatha, wo der einzige Gerechte in die Hände der Ungerechten gerät, der einzige, der Gott ganz nah war, von Gott getrennt wird und alles Leid dieser Welt in seiner Person vereinigt, in diesem schrecklichen Sterben, das wir nennen seine Kreuzigung. Am Kreuz offenbart sich Gott wie an keiner anderen Stelle. Und damit ist der Beweis erbracht, dass Gott und der Schmerz zusammengehören. Und dass, wenn wir einen harmonischen Gott suchen, bei dem alles Licht und hell ist und konfliktfrei und einfach, wir immer an Gott vorbeirennen. Und irgendwann müssen wir uns entscheiden, welchen Gott wir wollen. Den harmonischen Gott unserer Sehnsucht oder den Gott der Bibel, in dessen Herz sich alles Leid dieser Welt wiederfindet. Ich spreche über den zu kleinen Gott, den wir uns machen und der uns hindert, den großen Gott der Bibel zu entdecken, und möchte als zweites Beispiel auf den Gott der Bestätigung zu sprechen kommen, den viele von uns so sehr lieben. Der Gott, der uns bejaht, der uns anerkennt, der uns annimmt, der uns so lässt, wie wir sind, bei dem wir uns Trost abholen und, wenn es sein muss, Vergebung unserer Schuld und Liebe und Geborgenheit. Und dann gehen wir weiter und leben, wie wir es vorhatten. Jeder von uns hat ein ganz großes Bedürfnis, Bestätigung zu bekommen, gelten gelassen zu werden, Heilung zu erfahren, Liebe. All das, was uns so fehlt. Und wenn wir sie in dieser Welt nicht genügend bekommen, wenden wir uns an Gott damit, bitten ihn, dass er uns die schenkt. Lieber Gott, wisch du mir meine Tränen ab und gib du mir Trost und Freude. Ich habe das so sehr nötig. Und wenn er es getan hat, dann sagen wir auf Wiedersehen, lieber Gott, das war sehr schön. Und wenn ich dich wieder brauche, dann melde ich mich. Ist das nun sehr böse gesagt? Ich glaube, es bleibt weit hinter dem zurück, was wir praktisch tun. Der Gott der Bestätigung ist der kleine Gott unseres Herzens. Eine Art himmlischer Servicestation, auf die wir gelegentlich zurückkommen. Aber wenn Gott uns deutlich macht, dass er unser Leben haben möchte, dass er sich nicht begnügt damit, unser Nothelfer zu sein, dann sagen wir, Herr, so ernst habe ich es auch wieder nicht gemeint, bis bald. Und dieser Gott ist so klein, dass er uns hindert, den wirklichen, lebendigen Gott des ganzen Lebens zu entdecken, von dem die Bibel spricht. Und drittens, als drittes Beispiel möchte ich zu sprechen kommen auf den Gott der Philosophen, diesen Mini-Gott, den sie aufgebaut haben, weil sie glauben, die Christen sprechen zu menschlich von Gott. Nun, die Bibel spricht ja menschlich von Gott. Sie nennt Gott den Vater und jedermann weiß, dass damit ein Bild aufgenommen wird aus dem familiären Bereich. Und sie sagt, er habe einen Sohn und jedermann weiß, dass das Bild Sohn aus der Generationenfolge stammt und dieser Sohn heiße Jesus. Man könne ihn anrufen und er habe ein liebendes Herz, aber er empfinde auch Trauer und ab und zu sei er zornig. Und die Philosophen sagen, das sei alles falsch. Das könne man so nicht sagen, denn das sei eine menschliche, allzu menschliche, viel zu menschliche Art von Gott zu sprechen. Da würden ja nur unsere Sehnsüchte in Theorien wiedererstehen. Und man müsse solche menschlichen Züge aus dem Bilde Gottes tilgen. Und dann wird stattdessen lieber von der Transzendenz geredet, von dem Jenseitigen, von dem Überweltlichen, von der anderen Macht, von dem Sein selbst, von der Tiefe des Selbst, von dem Absoluten oder von dem Schicksal. Gewiss hat das Schicksal keine Züge, es regt sich nicht auf und es liebt nicht. Gewiss ist das Sein selbst das Abstrakteste, was man sich überhaupt denken kann, falls man sich das denken kann. Aber, meine Freunde, sind wir ein bisschen weiter, wenn wir statt von dem Vater nun von dem Schicksal oder von dem Sein selbst sprechen? Wenn aus der bildhaften, gesättigten Sprache der Bibel ein begriffliches Etwas geworden ist? Und was viel wichtiger ist, wenn der Gott alle Züge verloren hat, die er vorher besaß, ist er dann nicht mehr ein menschlicher Gott? Wenn wir von dem Sein selbst reden, ist das nicht menschlich gedacht? Wir haben doch nur den menschlichen Geist, um über Gott nachzudenken und von Gott zu sprechen. Wann immer Menschen sich daran machen, über Gott zu reden, ist es ein menschliches Reden. Wir kommen gar nicht heraus aus dem Bannkreis unserer Begrenztheit. Und darum ist dieser gedachte Gott, dieser philosophische Gott, viel ferner von dem wirklichen Gott, als der, der in der Sprache der Bibel ausgedrückt wird, der liebende Vater. Es ist ein kleiner Gott unserer Begriffe. Der Gott der Bibel ist so groß, dass er sich herabgelassen hat, sich einer Generation zugewendet hat, an einem Land der Erde sich niedergelassen hat, in Jesus ein Mensch geworden ist, nicht ein Engel oder ein abstrakter Geist. Und dass wir deswegen über ihn menschlich reden dürfen. Er hat die Souveränität, sich festzulegen, wo er es will, eine Sprache zu wählen, die ihm gemäß ist. Wollen wir das achten? Oder in der Enge unserer Begriffe sagen, wir wüssten das besser. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, während er nahe ist. Das kann man auch dem hebräischen Urtext gemäß so übersetzen. Suchet den Herrn, in seinem Gefundenwerden. Ruft ihn an in seinem Nahsein. Das heißt, da wo er sich finden lässt, da sollt ihr ihn suchen und Da, wo er nahe ist und nahe kommt, da sollte er ihn antreffen. Gott legt sich fest, kommt in unseren Lebensbereich und die Frage ist, ob wir bereit sind, ihn dort zu suchen, wo er sich finden lässt oder anderswo, wo wir ihn gedacht haben. Ich komme zu der zweiten Hälfte der Predigt. Wartet auf sein wirksames Wort. Von dem Wort Gottes ist die Rede wie von einem Naturereignis. So heißt das hier. Gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, er habe denn die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht, dass sie dem Sämann Samen und dem Hungrigen Brot gibt. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es soll nicht leer zu mir zurückkehren, sondern ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es sende. So. Der Regen kommt, der Schnee fällt herab, dringt ein in braunes, ausgetrocknetes Land und wie das im Orient manchmal ist, innerhalb von Stunden wird es grün. Hier wird ein ganz seltsames Wort verwendet, dass der Regen das Land befruchtet. Es ist wie ein Zeugungsvorgang. Er senkt Leben hinein in das Land und das Leben wird sichtbar. Und dann steigt er als Nebel oder anderswo wieder nach oben. So, sagt Gott, ist es auch mit seinem Wort. Das ist eine dramatische Aussage, dass Gottes Reden wie ein Naturereignis ist. Und das Erste, was ich daraus schließe, ist, dass wir über Gottes Wort nicht verfügen. So wie wir über den Regen nicht verfügen, zumindest bis heute noch nicht. Wir haben die Bibel. Und die Bibel ist kostbar. Man kann nicht Christ sein, ohne mit der Bibel zu leben. Und sie ist in vielen Übersetzungen heute zugänglicher als jemals. Wir haben die Bekenntnisse der Kirche. Sie sind wichtig, sie bleiben ein Gelände, an dem wir entlang gehen können. Wir haben die Predigten. An vielen Stellen der Christenheit wird Woche für Woche gepredigt und darunter sind Botschaften, die uns sehr helfen können, zu verstehen, was Gott meint. Aber was jetzt wichtig ist, wir haben nicht Gottes Wort. Weil Gottes Wort nicht dasselbe ist wie die Summe der Buchstaben in diesem Buch. Weil Gottes Wort nicht dasselbe ist wie die Addition aller Predigten, die an einem Sonntag gehalten werden. Übrigens auch nicht der rechtgläubigen und der pietistischen und der frommen Predigten. Gottes Wort ist nicht verfügbar. Gott kann sich mit seinem Reden zurückziehen und dann geht das Geplapper von den Kanzeln weiter und dann können wir weiter in den Heiligen Schriften studieren und wir können die Bekenntnisse aufsagen wie eine Gebetsmühle Sonntag für Sonntag und Gott ist nicht mehr da drin. Das ist eine gewaltige Aussage. Warum sage ich das? Weil Gottes Wort, so wie es hier beschrieben wird, nicht zu haben ist ohne die Wirkung. Es gibt keinen Regen, sagt dieses Jesaja-Wort, ohne dass etwas hervorsprost. Und es gibt kein Gotteswort, ohne dass Veränderung geschieht. Und was nicht hindurchdringt in unser Inneres und dort Veränderung bewirkt, das ist nicht Gottes Wort. Wir müssen neu lernen zu unterscheiden zwischen einer theologischen Information, und sie ist sehr wichtig. Das christliche Wissen in diesem Volke und unserer Kirche ist minimal geworden, auch unter den Kirchgängern. Wir müssen unterscheiden zwischen einer guten und soliden Theologie und allem, was da nötig ist, und dem Ereignis, das Gott spricht. So wie wir unterscheiden müssen zwischen einem Wetterbericht, den wir hören, und dem Ereignis, dass es regnet oder hagelt. Die Information ersetzt nicht den Vorgang. Wir haben Gottes Wort nicht in unseren Händen. Und das ist eine sehr demütigende Aussage, weil wir ganz angewiesen sind darauf, dass etwas passiert. Wann immer es kommt, wird hier gesagt, schafft das Wort Veränderung. Das ist das Zweite. Es lässt uns nicht so, wie wir sind. Ich möchte Sie fragen, wenn es geht, jeden Einzelnen, haben Sie jemals in Ihrem Leben diese Erfahrung gemacht, dass Ihnen das Sprechen Gottes so nahe kam, dass Sie den Eindruck hatten, jetzt redet Gott selbst mit mir? Ich könnte das Buch vergessen, auch das Buch der Bibel, in diesem Augenblick, es tritt zurück. Ich könnte jetzt den Prediger oder die Predigerin, den Mitchristen oder wer immer es war, das Erbauungsbuch vergessen, denn eben gerade hat Gott mir etwas gesagt. Sie werden jetzt darauf nicht antworten und niemand kann sich einmischen in das Herz eines anderen, aber die Frage ist wichtig, ob wir diese Erfahrung, die hinter diesem Wort steht, jemals persönlich gemacht haben. Das könnte zum Beispiel so aussehen, dass in das Gewirr unserer Gedanken, in die Wenns und Abers, in die Für und Wider, die wir uns hinsichtlich der Bibel gemacht haben, dieses sowohl als auch, plötzlich eine Klarheit kam. Etwas Zwingendes. Wir spürten, so ist das. Jemand erzählte mir, er habe gezweifelt, kann das sein, dass Jesus Christus lebt, dass er auferstanden ist? Und dann, da spielte sich irgendwie innerhalb einer Woche ab, plötzlich war ihm das ganz klar. Ja, Jesus Christus ist lebendig. Das meine ich mit diesem Reden Gottes. Es kann auch sein, dass einer die Botschaft, dass Gott Schuld vergibt, lange gehört hat und allmählich den Eindruck hatte, er habe sich dies an den Fußsohlen abgelaufen. Und plötzlich wurde ihm die Gewissheit zuteil, dass seine Schuld, die er genau kannte, von Gott vergeben war. Er machte zum Beispiel bei einer Einzelbeichte die Erfahrung, dass der Seelsorger ihm das direkt zusprach. Das war Gottes Wort und er konnte es annehmen und er ging verändert in seinen Alltag zurück, weil Gott geredet hatte. Ich denke auch daran, dass es uns viel schwerer fällt, als die meisten wissen, die Botschaft von der Liebe Gottes wirklich zu glauben. Im Grunde unseres Herzens halten wir sie alle für eine Übertreibung. Und je selbstverständlicher wir mit ihr umgehen, umso gefährlicher ist es. Aber wenn uns diese Botschaft erreicht, da wo wir sie am nötigsten haben, da wo unsere Selbstzweifel nämlich wohnen und der Selbsthass und unsere Minderwertigkeitsgefühle und dieses nagende Gefühl, bin ich eigentlich in Ordnung, wenn da hinein diese Botschaft kommt, Gott liebt mich, dann wird unser Lebensgefühl verändert und wir kriegen eine Stabilität und Belastbarkeit, die wir vorher nicht hatten. Weil wir uns nicht mehr hochziehen müssen an unseren Erfolgen und nicht mehr hassen müssen wegen unserer Misserfolge. Weil wir uns annehmen können, auch wo wir versagt haben, weil wir angenommen sind. Und weil dies nicht als eine Theorie über unserem Leben schwebt, sondern in die Erfahrung kommt. Wenn Gott zu uns spricht, hat sich unser Leben verändert. Ich möchte Sie noch einmal fragen, wie viel christliche Theorie haben Sie in Jahren oder Jahrzehnten gespeichert? Und wann andererseits hat Sie ein Wort Gottes getroffen, bei dem sie ganz gewiss waren, so spricht der Herr. Was bleibt? Es bleibt ein Stück Hilflosigkeit, das heilsam ist. Und dieses Stück Hilflosigkeit bringt uns dazu, beten zu lernen. Herr, rede so zu mir, dass sich mein Leben ändert. Und gib, dass ich dann nicht weglaufe. Wir können darum beten und Gott liebt solche Gebete, die aus der Not kommen und in die Erfüllung der Not hineinführen. Wir sollten uns nur nicht wundern, wenn Gott dieses Gebet dann rascher erhört, als wir gedacht hatten. Amen.